Einen guten Morgen. Einen guten Morgen. Und herzlich willkommen zur Jubico 2015. Es freut mich, dass wir hier gemeinsam zusammen sind, dass wir miteinander einen besonderen Tag erleben werden. Es wird ein Tag sein, an dem Jesus zu uns redet, weil Jesus lebt und weil Jesus der Retter ist. Ist es ein Tag, von dem viele Völker auf dieser Welt profitieren sollen, weil Jesus für alle gekommen ist. Ich bitte euch, dass ihr eure Handys zumindest stumm schaltet. Das wäre ganz gut, wenn ihr sie ausschaltet, ist es noch besser. Das könnt ihr jetzt gleich machen. Mein Name ist Joachim König, ich arbeite bei der UMG, war mehrere Jahre als Missionar in Kambodscha tätig und führe euch durch die nächste Stunde. Was erwartet euch? Diese Veranstaltung lernt er den China-Missionar Hudson Taylor kennen. Er lebte von 1832 bis 1905, aber dass sein Leben schon lange her ist, bedeutet nicht, dass er uns nichts mehr zu sagen hätte. Nämlich sein Herz stand in Flammen für China. Er sagte mal, hätte ich 1000 Leben, China sollte sie haben. Nein, nicht China, sondern Jesus Christus. Gibt es einen wunderbareren Herrn als ihn? Und diese Liebe Hudson Taylors zu China hat ihn vor genau 150 Jahren dazu geführt, die China-Inland-Mission zu gründen. Und aus diesem Grund lautet das Thema für diese Veranstaltung Chinas Millionen und ein Mann geht los, 150 Jahre China-Inland-Mission und was passiert bei dir? Du wirst, wie gesagt, Hudson Taylor kennenlernen. Ein Chinese erzählt, wie er zum Glauben an Jesus kam. Wir werden dir einige Sachen über die aktuelle Situation in China erzählen. Wir wollen dich motivieren, Nägel mit Köpfen zu machen und selber loszugehen. Und am Ende wollen wir geistliche Mächte in Bewegung bringen, indem wir miteinander beten. Es wird eine besondere Veranstaltung, es wird ein besonderer Tag. Und deswegen wollen wir zu Beginn miteinander beten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir für diese Konferenz. Es tut gut, mit so vielen Menschen zusammen zu sein. Heute soll es um dich gehen, darum, wie die wunderbare Nachricht von deinem Tod am Kreuz um den ganzen Erdball gehen kann. Öffne mein Herz, ich will dich hören. Nimm meinen Widerstand, ich will dir gehorchen. Rede zu mir, berufe mich. In Jesu Namen. Amen.
armes, vernachlässigtes China gibt es doch niemanden, der sich darum kümmert. Ich fühle mich stärker denn je zuvor nach China gezogen. Bedenk doch, 360 Millionen Seelen ohne Gott und ohne Hoffnung in dieser Welt. Bansli, meine Heimatstadt, zählt mit seiner Umgebung gerade mal 15.000 Einwohner. Stell dir vor, wenn alle diese Leute innerhalb von 12 Monaten sterben würden, in China aber sterben Jahr für Jahr Hunderte für einen Mann, eine Frau oder ein Kind in Bansli. Ich weiß, dass Gott jetzt redet. Ich weiß auch, dass Gott auf das Gebet hin die notwendige Mittel geben würde, weil der Name Jesu dafür bürgt. Aber in meinem Herzen macht sich der heimliche Unglaube breit. Angenommen, die Arbeiter würden geschenkt und würden nach China ziehen. Aber es kämen Prüfungen, dass ihr Glaube ins Wanken geraten würde. Müssen diese Leute mich dann nicht anklagen, dass ich sie in eine solche Lage gebracht habe? Kann ich Hassan Taylor wirklich solchen Vorwürfen begegnen? Aber inzwischen sterben Monat für Monat 1 Million Menschen in China. Und das brannte in meine Seele wie Feuer. Nacht konnte ich kaum noch schlafen. Ich fürchte, meinen Verstand zu verlieren. Dabei konnte ich mich mit niemandem aussprechen, nicht einmal mit meiner Frau. Aber ich werde nicht nachgeben. Ich glaube daran, dass jeder einzelne dieser Millionen Chinesen eine unsterbliche Seele hat und dass unter dem Himmel kein anderer Name gegeben ist, durch den wir gerettet werden, als der Name Jesus. Ich glaube daran, dass er allein der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und dass niemand zum Vater kommt als durch ihn. Daher werde ich mein Äußerstes tun, um seinen Namen unter diesen Menschen, unter diesen unerlösten Seelen bekannt zu machen. O Herr, ich werde deinem Befehl folgen, der heißt: Geht in die Welt, geht zu allen Nationen und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Ja, Herr, hier bin ich. Ich werde deinem Ruf folgen.
Vielen Dank, Tanji. Und danke, Hui, dass ihr uns mit reingenommen habt in das Leben von Hudson Taylor. Und ihr spürt ein bisschen, da wo Hudson Taylor hinkam und wo er über seine Liebe zu Chinesen redete, da wurden Menschen angerührt, da wurden Menschen angesteckt. So wie Tanji allein durch die Worte, die er eben gesagt hat, die Worte Hudson Taylors, auch unser Herz berührt hat. So viele Chinesen hatten den Namen von Jesus noch nicht mal gehört und gingen ohne Jesus in die Verlorenheit. Hudson Taylor war lange in China und dann ist er viel gereist. Er war auch mehrere Male in Deutschland, hat hier Leute getroffen und überall, wo er kam, wohin kam, steckte er Menschen an mit dieser Liebe für China. Und so wurden Missionsgesellschaften gegründet, zu dem einfachen Zweck, dass Leute aus Deutschland zu Hudson Taylor nach China gesandt werden konnten. Und das Schöne ist, dass einige dieser Missionsgesellschaften, die damals gegründet wurden, heute noch existieren. Und heute sind wir stellvertretend da von der Allianzmission, von der Liebenzeller Mission und von der UMG. Und nach wie vor rufen wir Leute in Liebe und Respekt zum Glauben an Jesus Christus. Und dass Menschen zum Glauben kommen, das ist wunderbar. Und ich freue mich, jetzt ein Zeugnis zu hören von dem Chinesen Sichuan Wu, der in Bretten bei Karlsruhe wohnt. Ihr könnt schon mal nach vorne kommen. Er erzählt, wie er zum Glauben an Jesus kam. Und übersetzt wird er von Klaus-Dieter Volz von der Liebenzeller Mission.
Guten Morgen miteinander. Seht ihr mich? Ich heiße Wu Xichuan.
现在到德国已经四年了。
Ich bin in Deutschland schon seit 4 Jahren.
在这边完成了学业，现在开始工作。
Ich habe studiert und jetzt habe ich angefangen zu arbeiten.
我是在2011年信主的，受洗。
Ich bin 2010 zum Glauben gekommen und getauft worden.
在这样一个时候。 我想跟大家分享我怎样成为基督徒。
Und ich möchte einfach mit euch erzählen, euch daran teilhaben lassen, wie ich Christ geworden bin.
我想开始以一个 圣经上面的句子开始。
Ich möchte mit einem Bibelvers anfangen.
那是约翰福音的8章36节。
Johannes 8, Vers 36.
人子若使你得自由, 你就一定会自由了。
Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei.
我刚到德累斯顿开始我的学业的时候呢, 就非常的幸运。
Als ich nach Deutschland kam, kam ich erst nach Dresden und war sehr aufgeregt und sehr voller Tatendrang.
我自己喜欢户外运动, 喜欢徒步。
Ich liebe Ausflüge zu machen und draußen im Freien Sport zu treiben.
在这样的时刻呢, 就认识了一些基督徒的朋友, 他们也是中国学生。
Und während dieser Zeit lernte ich einige chinesische Christen kennen.
这些朋友呢, 就有跟我介绍说, 在德累斯顿有中国的查经班。
Und diese Freunde sagten mir, es gibt einen christlichen Bibelkreis in Dresden.
他们就邀请我去参加。
Und so luden sie mich ein zum Bibelkreis.
因为刚到德国是很新奇的, 那就想要去看一下到底是怎么样的。
Und wenn man nach Deutschland kommt, ist man fremd und man kennt sich nicht so aus und da ist immer gut, wenn man neue Freunde kennenlernt. Und so ging ich mit.
当我对耶稣这样一个人呢, 也是有一些的了解, 在国内有读过书。
Ich habe schon was von Jesus gehört, ich habe schon einige Bücher gelesen.
我所了解的呢, 他是像一个道德的老师, 他是很谦卑, 也是很博爱的。
Und ich wusste, Jesus ist ein moralisch guter Mensch gewesen. Er liebte die Menschen, er war ein sehr freundlicher Mann.
所以说我其实对他是有好感的。
Und ich hatte so ein besonderes Gefühl ihm gegenüber. Ich dachte, er ist ein ganz besonderer Mensch.
但也只是仅此而已啦, 就觉得他只是一个人。
Aber ich dachte, am Ende ist einfach auch nur ein Mann aus der Geschichte.
那我再去参加德累斯顿的查经班一次两次之后就停止了。
Und ich ging am Anfang in den Bibelkreis nach Dresden und dann hörte ich aber auf, ging nicht mehr hin.
原因是我觉得这样的气氛虽然是友好，但是很陌生。
Ich dachte, der Grund war, es war zwar eine tolle Beziehung, es war ein toller Kreis, aber ich kam mir so fremd vor.
因为在国内 接近20年的教育呢，都是讲的无神论。
Mein Hintergrund ist, meine Weltsicht ist aus chinesischer Sicht, es gibt keinen Gott. Ich bin so aufgewachsen.
那我在国内呢也是共产党员。
Und in China war ich auch in der kommunistischen Partei.
所以说我是有疑惑。
Und ich hatte viele Zweifel Christen gegenüber.
在这样的时刻， 就 我的基督徒的朋友仍然会不断地邀请我，也会打电话问我是否最近怎么样。
Und trotzdem riefen immer wieder diese christlichen Freunde mich an und fragten, wie es mir geht und was ich mache und so. Und sie ließen nicht locker.
我自己很感动，因为觉得说在德国认识的人很少，但是真的有人会关心我，会打电话给我。
Und das hat mich sehr bewegt, in einem fremden Land zu leben, wenig Leute zu kennen und trotzdem jemanden zu haben, der immer wieder nach mir fragt, wie es dir geht. Das hat mich bewegt.
所以在一些特别的布道会的时候呢，我就被邀请。
Und dann wurde ich zu einer Evangelisation eingeladen.
那在这样一个聚会里面，这个来自美国的教授，他也是中国人。
Und während dieser Veranstaltung hat ein Professor aus Amerika
他就有讲到耶稣爱的真谛，耶稣的爱。
Und hat darüber gesprochen über das Thema Gottes wahre Liebe.
在听了他的讲道之后呢，我就觉得很感动。
Und als ich so ihm zuhörte, war ich sehr berührt.
他之后就有呼召说谁愿意接受耶稣基督这份爱。
Und dann am Ende fragte er, wer möchte denn jetzt diese Liebe von Jesus annehmen?
我虽然还是有犹豫，但是考虑再三，还是站起来说我愿意接受耶稣基督做我的朋友。
Und nachdem er immer wieder aufgerufen hat, da war ich einer der Letzten, der dann auch hingestanden ist und gesagt hat, ich möchte auch diese Liebe annehmen.
这其实是在一个不经意的举动，但是它确实是改变了我的生活到目前为止。
Es hat nicht viel verändert. Es war keine spektakuläre Veränderung, die ich in meinem Leben erlebt habe. Und trotzdem war es ein Anfang. Ich habe mein Leben ihm gegeben.
那从此以后呢，我就非常的满心喜悦的去参加查经。
Und ab diesem Augenblick ging ich fröhlich und regelmäßig in den Bibelkreis.
那在这样的查经的过程中呢，我就会学到很多圣经的知识。
Und während dieser Zeit lernte ich viele Wahrheiten und Tatsachen der Bibel kennen.
这也是我在那个时候学到的，说约翰福音的八章三十六节说，如果神的儿子是你们的自由，你一定会自由的。
Und während dieser Zeit hörte ich auch von diesem Vers aus Johannes 8:36, wenn der Sohn dich frei macht, dann bist du wirklich frei.
那这些当然是一些头脑的知识，我会在思考。那接下来会发生一些事情，让我真正懂了这句话是什么意思。
Und im Laufe der Zeit merkte ich, dass das wirklich auch eine Relevanz für mein eigenes Leben hat, dieses Freiwerden.
我在真正在中国有失恋的时间，会有一些的坏习惯，那就是看色情电影。
Ich hatte 10 Jahre lang schon in China das große Probleme auch mit Internetpornografie.
那是一个很糟糕的时候，因为觉得很绝望，我发现自己无法改变自己。
Und ich hasste mich selbst und ich merkte, ich kann das nicht ändern. Ich hatte nicht die Kraft, da irgendwie anders zu werden.
那么当想到这圣经的话语的时候，我就跟我的牧师有去聊这件事情。
Und dann hörte ich diesen Vers, wenn dich der Sohn frei macht, dann bist du frei. Und so ging ich zu meinem Begleiter, zu meinem Seelsorger, zu meinem Pastor.
他就跟我讲说，耶稣真的可以改变你。
Und er sagte, Jesus kann dich verändern, so steht es in der Bibel.
那在这之后呢，我就参加了一个网络的一个基于圣经教育的课程。
Und da fing ich dann an, auch eine spezielle Internet-Webseite zu besuchen, die solchen Leuten helfen kann, davon wieder wegzukommen.
那在整个100多天的时间，我在里面学到很多的圣经的知识，它真的是我的生活改变了。
Und da habe ich dann gemerkt und habe auch gelernt, dass Jesus mein Leben wirklich verändern kann.
虽然我也了解到我们在这个世界上有很多的诱惑，但是每天有耶稣陪伴带领就有平安。
Ich habe bis heute viele, viele Versuchungen und viele, viele Situationen, wo ich wieder zurückfallen könnte. Aber ich habe auch erlebt, dass Jesus mir Kraft gibt und mich hält, mich frei lässt, dass ich frei bleibe und dass ich nicht gebunden bin.
我经过我自己的经历，我会觉得说，真的希望更多的朋友能够认识耶稣。
Und als ich das erlebt habe, war das mein innerer Wunsch, ich möchte, dass noch mehr Menschen diesen Jesus kennenlernen.
这是为什么我会愿意在这里面分享我的自己的个人的故事。
Und deswegen bin ich auch heute hier, um einfach euch auch diese Geschichte weiterzugeben.
那我也会真的希望也为所有去传这样美好的福音的朋友，德国朋友祝福。
Und ich hoffe, dass Gott euch segnet und ich möchte noch vielen Menschen von Jesus weiter erzählen. Dankeschön.
Vielen Dank, Sitjuan. Vielen Dank, Klaus Dieter. Ja, schön, das zu hören, dass Chinesen zum Glauben kommen, dass Jesus Menschen frei macht, dass Menschen ja, den wahren Gott kennenlernen. Das war das Anliegen, das Hudson Taylor hatte vor 150 Jahren. Weil vor 150 Jahren gab es noch keine Bibelkreise überall. Es gab keine Kirchen, es gab wenige Gemeinden, es gab wenige Christen, fast keine Christen. Und Hudson Taylor wollen wir jetzt gerne kennenlernen, etwas näher. Ich bitte Clara Sam nach vorne. Clara, du gehörst zur Allianzmission. Du bist in China aufgewachsen, mehr oder weniger. Und ich bin gespannt drauf, was du uns erzählst über Hudson Taylor.
Guten Morgen. Der Name Hudson Taylor ist hier schon einige Male gefallen. Ich weiß nicht, wie viel ihr vielleicht über ihn wisst, aber ja, ich bin hier, um euch auch ein bisschen mit reinzunehmen in das Leben von Hudson Taylor, dass ihr den auch ein bisschen kennenlernen könnt. Joachim sagte schon, er ist in den 1830er Jahren geboren und auch da aufgewachsen und auch in einer gläubigen Familie, hat dann als junger Mensch selbst auch Jesus als seinen Herrn angenommen. Und in dieser Familie, in der er aufgewachsen ist, waren ferne Länder immer schon sehr interessant und er teilte auch ein besonderes Interesse mit der Familie zu China. Und als er dann selbst Christ wurde, hat er gesagt, okay, ich will für Gott nach China gehen. Er bereitete sich dann mit 18 Jahren auf die Ausreise vor und reiste dann 3,5 Jahre später auch tatsächlich nach Shanghai aus. Ja, und das war der Anfang von über 50 Jahren Dienst in China. Er hat als Arzt gearbeitet, zum großen Teil, hat aber auch Predigtreisen durchgeführt, 1-2 Wochen immer, dass er unterwegs war und hat so auch viele, viele entlegene Dörfer erreicht. Und ja, eben da das Evangelium hingebracht, wo die Einheimischen noch nie was von gehört haben. Er hat auch nach einigen Jahren, als er in China dann war, sich ihnen auch mehr und mehr angepasst. Das heißt, er hat auch so das Aussehen von denen angenommen. Natürlich, soweit es geht, also ihr könnt euch das vorstellen, vorne die Haare abrasiert, hinten langer Zopf und auch die ganz traditionelle Kleidung. Und hat auch in den gleichen bescheidenen und vielleicht auch ärmlicheren Verhältnissen ja gelebt. Und diese Arbeitsweise war irgendwie sehr angepasst, auch im Vergleich zu den vielen anderen Missionaren, die in China waren. Deswegen kam das auch letztendlich zu Konflikten und er hatte dann einige Jahre später auch die China-Inlandsmission gegründet. Und dies geschah dann auch in der ersten Rückreise aus China, als er dann wieder in England war. Solche Aufenthalte in der Heimat gab es mehrere und es war auch darauf zurückzuführen, dass er auch gesundheitlich immer sehr angeschlagen war. Schon als kleines Kind ist er oft krank geworden und auch das Klima in China bekam ihm nicht so gut. Aber er hatte auch vieles seelische und psychische wegzustecken, einige Schicksalsschläge, sodass er immer da die Möglichkeit hatte, auch sich zu erholen. Nichtsdestotrotz hat er auch in dieser Zeit in der Heimat viel für die Mission in China getan. Zum Beispiel hat er mit das chinesische Neue Testament überarbeitet. Er hatte durch die Mission natürlich auch einige finanzielle Sachen, um die er sich kümmern musste und auch viele Spender zu gewinnen und auch Beter für die Arbeiten in China. Und so hat er auch Bücher geschrieben, ist aber auch viel gereist und durch viele europäische Länder in Dänemark und Schweden, in der Schweiz und natürlich in Deutschland, wie der Joachim auch schon gesagt hat, hat er auch Spuren hinterlassen. Und auf diesen Reisen hat er viel von China erzählt und berichtet und hat auch wirklich versucht zu begeistern für die Arbeit in China. Insgesamt reiste er 11-mal nach China. Und obwohl er sich mit 68 Jahren zur Ruhe setzen wollte, begab sich, das war 1900, der Boxeraufstand in China, wo viele Missionare, auch die er kannte, seine Kollegen, aber auch viele einheimische Christen sehr brutal ermordet wurden. Und dies ging ihm so nah und es hat ihn so sehr bewegt. Und gleichzeitig haben sich auch so viele junge Menschen sonst noch in Europa dadurch ermutigen lassen, zu sagen, okay, die brauchen uns und deswegen wollen wir da hingehen. Und so haben sie sich zusammen nochmal auf eine Ausreise vorbereitet und erst 1905 nochmal zusammen ausgereist. Ein letztes Mal, denn einige Monate später ist er dann auch in China verstorben. Es war jetzt vielleicht ein kleiner biografischer Abriss von seinem Leben, aber die Frage, die ich mir auch gestellt habe, ist, was ist es wirklich am Leben von Hudson Taylor, das ja so viele Menschen ja, begeistert oder auch zum Glauben gebracht haben? Und was ist es, was vielleicht auch mich begeistert an seinem Leben oder was mich bewegt? Und davon will ich euch einfach ein paar Sachen auch weitergeben. Er hört im Alter von 18 Jahren den Ruf von Gott. Und ich weiß nicht, ob er auch vielleicht hin und her überlegt hat oder ob er vielleicht auch überhaupt an dem Ruf gezweifelt hat. Ist es jetzt wirklich Gott, der zu mir spricht? Und ist es vielleicht einfach so ein Gedanke von mir, einfach ja, meine eigene Idee? Er hatte bestimmt auch gehadert oder ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht so war. Aber letztendlich hat er sich entschieden, dem zu folgen und hat sich wirklich ganz konkret vorbereitet. Er hat ein Medizinstudium angefangen, damit er eine gute Grundlage hat für die Arbeit, weil auch die Medizin natürlich in Europa sehr viel fortgeschrittener war. Er hat, wo auch immer, der das her hatte, ein chinesisches Lukas-Evangelium aufgetrieben und hat so schon angefangen, diese völlig fremde Sprache zu lernen. Und ich erwähnte, der war körperlich sehr schwach, so hat er versucht, sich auch da ja, viel Kondition und Ausdauer zu kriegen, indem er sich körperlich betätigt hat und auch Sport gemacht hat, und um wirklich fit zu sein. Und er ist auch von zu Hause ausgezogen. Es war natürlich im Vergleich zu China ein relativer Wohlstand und ist in einfachere, unhygienischere Verhältnisse gezogen, um sich auch so vorzubereiten. Aber was mich irgendwie auch am meisten begeistert oder bewegt, ist, dass er sich auch im Glauben ganz gut vorbereitet hat. Er war sehr realistisch. Er wusste, es wird Zeiten geben, da kann ich mich nur auf Gott verlassen. Da bin ich eigentlich verlassen in einem völlig fremden Land. Und er hat es als ja, Training irgendwo angesehen, zu sagen, ich will jetzt für eine Sache beten, die kann ich zwar auch selbst machen, aber ich will das Gott überlassen. Und ich will mich darin üben, ihm zu vertrauen. Ein einfaches Beispiel, er hatte für einen Arzt in London gearbeitet, der etwas schusselig war und der ihm immer vergessen hat, seinen Lohn zu bezahlen. Und Hudson Taylor sollte diesen Arzt selbst immer daran erinnern, auch wirklich alle 4 Wochen den Lohn zu bezahlen. Aber Hudson Taylor hat gesagt, ich will das Gott überlassen. Er wird mich versorgen, auch wenn ich vielleicht keinen Lohn kriege. Und dieser Plan ging auch auf. Gott hat immer wieder für ihn gesorgt und er hatte immer genug und konnte auch vieles noch an andere weitergeben. Naja, letztendlich reist er dann mit 22 Jahren aus. Und ich hatte kürzlich ein Gespräch mit meinen Großeltern, in denen sie mir erzählt haben, wie es damals für sie war, als meine Mutter als junge, alleinstehende Frau gesagt hat, sie will nach China gehen. Und diese Distanz, und das können wir uns vielleicht heute gar nicht mehr vorstellen, aber damals war es so, dass sie wirklich dachten, sie würden meine Mutter nie wiedersehen. Und ich denke, noch 130 Jahre vorher bei Hudson Taylor, das muss für uns nur schwer zu erahnen sein, wie groß dieser Aufbruch oder was das für ihn bedeutet haben muss. Und irgendwie erinnert mich das auch an Abraham, als er damals losgegangen ist. Und Abraham, das ist ja auch der große Vater des Glaubens. Sie bekommen beide einen schweren Auftrag, sollen eine Reise ins Ungewisse wagen und wissen nicht, wie es dann weitergeht. Und trotzdem haben sie die gleiche Antwort darauf. Sie brechen auf, einfach weil Gott es sagt, und sie gehorchen Gott einfach, obwohl die Zweifel und Unbehagen haben. Aber Gott hat sich bei beiden als der erwiesen, der auch bewahrt und führt. Und der hat auch beide gesegnet. Wenn ich Segen sage, dann heißt das ganz und gar nicht, dass Hudson Taylor, dass bei ihm alles wie am Schnürchen lief. Das war es nicht. Aber trotzdem hat Gott ihm immer wieder auch aus brenzligen Situationen herausgeholfen und war immer dabei. Um auch nur mal einiges zu nennen, was er so auch erlebt hat. Ich erwähnte bereits die sehr schwache gesundheitliche Verfassung. Bereits auf der ersten Seereise, also mit 21, als er auf dem Weg nach China war, ist er auch fast an einer Erkältung gestorben. Und es gab auch sonst ja, viele Niederschläge, sodass er wirklich auch am Ende war und über sich selbst auch sagt, dass er tiefe Depressionen hatte. Und trotzdem hat er seinen Dienst für China und für Gott 50 Jahre lang wirklich durchgezogen. Dazu kam, dass seine erste Frau bereits nach 13 Jahren Ehe verstorben ist und auch 4 von den 8 gemeinsamen Kindern sind als Kleinkinder oder als Säuglinge gestorben. Und ich denke, dieser Verlust war für ihn auch immer eine große Sache und sehr schwer zu überwinden. Kurz vor dem Tod von seiner Frau hat das Ehepaar die Entscheidung getroffen, einige von den älteren Kindern von China nach England zu schicken und in die Obhut von einer Pflegemutter zu geben. Das war eine schwere Entscheidung, aber letztendlich erwies sie sich doch als irgendwie richtig, weil Hudson Taylor dadurch auch nach dem Tod von seiner Frau eine sehr große Entlastung erfahren durfte. Und später hat er dann eine zweite Frau kennengelernt und diese hat sich auch liebevoll um die gemeinsamen Kinder gekümmert. Auch in der Arbeit gab es natürlich Schwierigkeiten, wie das so ist, wenn man neues Missionsfeld erschließt, begegnet man ja auch immer Skepsis und Ablehnung und vielleicht auch Widerstand. Und einmal zum Beispiel ist auch die Missionsstation von ihnen ausgeraubt und niedergebrannt worden. Und ich erwähnte bereits, dass es in seiner vorherigen Missionsgesellschaft Probleme gab und auch später kam es zu Unstimmigkeiten in der Arbeit und das erschwerte diese natürlich auch immer. Mission ist auch immer mit Spenden verbunden. Das war ihm auch ein großes Anliegen und ich bin mir ziemlich sicher, dass es ihn auch einige schlaflose Nächte gekostet hat. In einem Brief an einen Freund schrieb er mal: "We have $87 and all the promises of God." Das war die Situation, in der er stand und trotzdem hat Gott sich gekümmert. Einige Wochen später bekam er eine anonyme Spende über $4,000. Und das zeigt mir, dass der naive, vielleicht auch blinde Gehorsam von Hudson Taylor, dass es sich gelohnt hat und dass er nicht enttäuscht wurde und dass Gott im Großen, aber auch im Kleinen auch wirklich für ihn gesorgt hat. Hudson Taylor hatte auch sehr große Visionen immer und Ziele, sodass ich mir teilweise auch denke, naja, vielleicht übertreibst du es ein bisschen oder man soll Gott doch eigentlich nicht herausfordern. So hat er zum Beispiel, als er die Mission gegründet hat, $50 auf ein Konto eingezahlt und Gott nach 25 Missionaren gefragt. Und es hat funktioniert, mehr als das. In einem Jahr hat er auch einen Aufruf an die Gemeinden in England, für 100 neue Mitarbeiter zu beten, für ein Jahr. Und es waren über 600 Anwärter, die sich dafür auch beworben haben. Einmal betete er für $50,000 und bekam 105.000. Und auch wenn man die Bilanz sieht von seiner Arbeit, über 200 Missionsstationen, 850 Missionare und als er letztendlich das Land China verlassen hat, 125 chinesische einheimische Christen. Da muss ich mich doch eher manchmal fragen, ob ich es nicht bin, die kleingläubig ist und nicht Hudson Taylor, der Gott herausfordert. Ist es nicht so, dass ich manchmal Gott oder wie ich ihn auch nenne, dem Schöpfer, dem großen Retter, einfach auch zu wenig zutraue? Und irgendwie messe ich Gott doch an dem Maß, was für mich logisch oder was für mich logisch möglich erscheint. Hudson Taylor hat auch später seine Arbeit so beschrieben: mit Gott Menschen bewegen durch Gebete. Habe ich denn auch dieses Vertrauen in die Kraft des Gebetes? Als ich vorletztes Jahr meine Eltern in China besucht habe, haben wir ein Geschwisterpaar getroffen. Und sie sind bei uns in der Gemeinde zum Glauben gekommen und mein Vater hat dem Mann damals die Biografie von Hudson Taylor mit auf den Weg gegeben. Und in diesem Gespräch, was wir führten, erzählte uns der Mann von den Jahren dazwischen, was so passiert ist, von Umwegen, die er gegangen ist, von Schicksalsschlägen. Und heute ist er selber Prediger und Mitverantwortlicher von einer Gemeinde. Und immer wieder sagte er, wie die Biografie damals von meinem Vater, die er ihm mitgegeben hat, von Hudson Taylor, ihn immer begleitet hat und immer bei ihm war und ihn so sehr ermutigt hat, dass er heute jetzt wirklich da ist, wo er ist. Und ich denke, das ist nur ein Beispiel davon, wie Hudson Taylor auch heute noch Menschen ermutigt. Und wenn ich denke, also ich denke, es war nicht unbedingt das, was Hudson Taylor getan hat, was so sehr die Menschen bewegt hat, weil Menschen, die die Welt bewegt haben, die gab es und die wird es noch genug geben. Aber es war, glaube ich, der gelebte Glaube von Hudson Taylor, der wirklich den Unterschied gemacht hat. Der war so kindlich, auch einfach zu sagen, Gott, du hast mir den Auftrag gegeben, du wirst dich kümmern. Aber der war auch trotzdem so tief und so gereift, dass er auch getragen hat durch durch die Depression, durch Schwachheit, durch Misserfolge. Und das ist was, das möchte ich auch für mich selbst beherzigen. Und Hudson Taylor hat so viele Erfahrungen machen dürfen, dass Gott auch dabei ist. Aber das auch nur, weil er es gewagt hat. Und aus diesen positiven Erfahrungen hat er immer wieder gezerrt, auch dann, wenn es schwierig war. Und ich denke, wir können mit Gottes Hilfe so viel bewegen. Hudson Taylor war ein schwacher Mensch und das sind wir alle. Und doch sagt Gott, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und ich denke, wenn er so viel mit Hudson Taylor erreicht hat, dann ist es auch für jeden Einzelnen von uns möglich. Und ich denke, ja, das möchte ich euch einfach mitgeben und das möchte ich mir auch selbst immer wieder sagen.
Ja, vielen Dank, Lara. Das ist total super von dir, diese Zusammenfassung zu hören von diesem Leben und auch die Ermutigung, dass Jesus nicht nur Leute in der Vergangenheit gebraucht hat, sondern dass Jesus dich gebrauchen will, dass Jesus mich gebrauchen will, egal wie stark oder wie schwach wir sind. Das ist nicht die Frage. Es kommt darauf an, was Gott durch uns wirken kann. Wir wollen heute nicht stehen bleiben vor dem, was Hudson Taylor vor 150 Jahren gemacht hat. Es wäre uns zu wenig, nur zurückzugucken und zu sagen, oh, wie toll war das damals oder wie schwer war das damals. Sondern wir wollen gucken, was hat denn Gott seitdem getan. Und wir wollen nach China schauen und gucken, was ist denn heute los in China? Was ist die Situation der Gemeinde dort? Was ist die Situation der Christen dort heute im Jahr 2015? Was ist passiert? Und anschließend, also das machst du, Clara, und anschließend kommt Manfred Göttmann von der UMG und sagt uns noch, was ist denn heute im Jahr 2015 noch zu tun? Die Arbeit ist ja noch nicht fertig. China ist so groß, es gibt so viel zu tun. Wo sind die Baustellen, an denen wir arbeiten müssen?
Ja, also wie sieht es heute aus in China? Ich hatte ja schon gesagt, damals zu Hudson Taylors Zeiten waren es ungefähr 125.000 Christen. Und dies hielt auch eine lange Zeit so an. Und 1950 rum, als die Volksrepublik sich gründete und auch ja, die Tore von China nach Westen hin mehr geöffnet waren, hat sich diese Zahl langsam gesteigert auf einige wenige Millionen, denke ich mal. Und bis 1980 blieb das auch so. Und 1980 gab es die Kulturrevolution in China und vieles war im Umbruch und ja, es war wieder alles ein bisschen anti-westlicher und da fing auch eine schwere Zeit für die Christen in China an, sodass man von dieser Zeit auch wirklich von Verfolgung sprechen kann. Also die viele Christen und auch vor allen Dingen die Gemeindeleiter sind verhaftet worden, sind verurteilt worden und auch gefoltert. Aber in diesen Jahren durfte China auch ein großes Gemeindewachstum erleben, sodass man heute von ungefähr vor sich geschätzten 70 bis 80 Millionen Christen sprechen kann. Warum nur geschätzt? Es hat den Grund, dass es zwei Arten von Gemeinden in China gibt. Also es gibt die offizielle staatliche Kirche und es gibt die Hausgemeinden im Untergrund. Und diese offiziellen staatlichen Kirchen werden von der Kommunistischen Partei mitbestimmt und ja, eigentlich geleitet. Das heißt, es gibt viele Vorschriften, zum Beispiel dürfen Minderjährige ja nicht mit dem Evangelium in Kontakt kommen, es dürfen manche Passagen aus der Bibel nicht gepredigt werden, es muss alles auch von der Partei abgenickt werden. Und genau, das sind die staatlichen Kirchen und ich erwähnte die Hausgemeinden. Also das sind ist nicht so vorzustellen wie jetzt die Hauskreise in Deutschland, sondern das sind wirklich, natürlich war der Ursprung dieser Gemeinden in den Wohnzimmern von den Leuten, aber irgendwann, wenn die Gemeinde so stark wächst, müssen andere Möglichkeiten her und da zum Beispiel Kindergärten, Büroräume oder auch Restaurants. Und diese Gemeinden setzen sich eben über manche Regulierungen vom Staat hinweg und sind eher im Untergrund. Das ist auch so ein Grundsatz von den Gemeinden, sich möglichst unauffällig zu verhalten und einfach wenig Aufsehen zu erregen. Aber jetzt in den letzten 5 bis 10 Jahren durften ja, die Gemeinden in China auch erfahren, dass es sehr viel lockerer geworden ist. Das heißt, mittlerweile ist es möglich, dass auch die Gemeinden untereinander viel vernetzter sind, weil auch dann darüber gesprochen wird, ach, ihr trefft euch hier auch und zum Gottesdienst, ach, ihr seid auch Christen. Und das ist natürlich für die Gemeinden eine große Bereicherung, wenn ich jetzt zum Beispiel mal unsere Stadt als Beispiel nehme, ist jetzt ein regelmäßiger Pastorentreff, sodass auch viele Probleme, aber auch Veranstaltungen zusammen unternommen werden können. Und es ist ein großes, vernetztes Gemeindenetzwerk mittlerweile. Aber die chinesischen Christen sind jetzt auch so, dass sie viel mehr nach außen gehen, weil es einfach auch möglich ist. Es werden zum Beispiel auch Evangelisationen in den Fußgängerzonen veranstaltet oder Open-Air-Gottesdienste und auch Taufen. Und das ist eine große Möglichkeit auch für die Gemeinden in China. Es gibt auch mittlerweile zum Beispiel Bücherläden mit viel christlicher Literatur. Und es ist zwar immer, also man muss immer ein bisschen vorsichtig sein und es ist auch, man weiß nicht, wie der Staat jetzt eingreifen will, immer, aber im Ganzen ist es sehr viel entspannter und lockerer mittlerweile in den Gemeinden in China. Und ich denke, das ist auch einfach ein großes Dankeschön für viele, die auch immer dafür gebetet haben und ja, wirklich ein großer Segen auf den Gemeinden in China.
Ja, wir haben was von der Situation der Christen gehört und ich möchte euch etwas von den Herausforderungen, von den Baustellen sagen, die immer noch in China da sind, über die wir uns noch Gedanken machen müssen. Und ich möchte euch mitgeben und ihr braucht dazu eure linke Hand und das Wort China, ich habe es euch mal vorbereitet. Ihr könnt jeden Buchstaben auf einen Finger schreiben, das lässt sich leichter merken. Und 5 Herausforderungen möchte ich euch einfach mal mitgeben heute Morgen. C. Chinesische Volksgruppen. Wenn ihr ins Internet geht und schaut bei Joshua Project nach, dort findet ihr, dass 548 verschiedene Volksgruppen in China aufgelistet werden. Aber nur 455 davon werden als unerreicht bezeichnet, weil es weniger als 2% Christen dort gibt. Aber 308 von diesen, da findet ihr 0%. Das heißt, 308 Volksgruppen gibt es noch keine Christen. Das ist C. Die Herausforderung. Und es braucht Menschen, die bereit sind zu gehen und mit den Volksgruppen zu arbeiten. H. Hochhäuser. Das ist ein Ausdruck, der mir eingefallen ist heute Nacht um 2. Ich habe gedacht, Städte, wie kann ich Städte ausdrücken? Hochhäuser. Hochhäuser, es kommen immer mehr Menschen, die in der Stadt wohnen. In den letzten, vor 30 Jahren, da lebte 80% der Bevölkerung auf dem Land. Heute leben ungefähr die Hälfte der Bevölkerung in den Städten. Und im Jahr 2020, da sagt man, dass ungefähr 800 Millionen Chinesen in Städten wohnen werden. Und Städte, das ist eine Herausforderung, die Missionsarbeit in den Städten Städte sind komplexer, sind multikultureller, sind vielschichtiger. Du hast ein kompaktes Arm-Reich-Gefälle in der Gesellschaft. Das Arbeitsleben ist intensiver dort, beide Eltern arbeiten meistens und Menschen haben scheinbar weniger Zeit in den Städten. Und die staatlichen Kontrollen für Gemeinden und Christen sind in den Städten stärker. Und wir haben eben schon von den Gemeinden gehört, die verschiedenen Gemeinden, die existieren. Es braucht Menschen, die bereit sind, die Herausforderung Städte anzunehmen. I. Das steht für Intellektuelle, für die Studenten. Seit dem Jahr 2000 ist die Zahl der Studenten in China von 3 Millionen auf 20 Millionen gewachsen. Und seit 1978 haben 2,5 Millionen Chinesen im Ausland studiert und ungefähr 1 Million sind bis jetzt wieder zurück nach China gekehrt. Studenten in China oder auch Studenten im Ausland sind weg von ihrem normalen Umfeld und sind dadurch offener und haben viel mehr Möglichkeiten, noch über Glauben nachzudenken. Wir haben es im Zeugnis gehört. Und sie lassen sich dann eben auch leichter einladen. Und das ist eine Möglichkeit. Aber auch christliche Lehrer oder Professoren haben einen großen Einfluss auf ihre Studenten. Und ihr Leben und ihr persönliches Zeugnis beeinflusst ihre Studenten und bringt ins Fragen. Das heißt, es braucht Menschen, die bereit sind, unter den Intellektuellen, unter den Studenten zu arbeiten oder auch bereit sind, nach China zu gehen und an Universitäten zu unterrichten. N, das sind die Nachbarn. Die Gemeinden in China wachsen und sie haben festgestellt und sie haben den Wunsch, eben ihre Nachbarn, die eigenen Chinesen im eigenen Land zu erreichen. Und wenn Chinesen sich fragen, das fragen wir uns auch hier, wie erreiche ich meinen Nachbar? Wer kann mir helfen? Wer hat Erfahrungen? Und das sind Missionsgesellschaften und Missionare vor Ort, genau der richtige Ansprechpartner. Denn sie können den Gemeinden helfen, die Interesse haben, andere Chinesen zu erreichen. Wie macht man das? Wie macht man Missionsarbeit? Sie können helfen, motivieren und begleiten und auch helfen, eine gemeinsame Vision mehrerer Gemeinden zu kombinieren und zusammenzubringen. Und es braucht eben auch Menschen, Fachleute, die bereit sind, in Gemeinden vor Ort mit diesen Gemeinden zusammenzuarbeiten. Und am Schluss die A, die sind immer am Schluss, das sind die Außenseiter, das sind die Randgruppen, unter denen auch gearbeitet wird. Das sind die ganz normal Kranken, HIV-Betroffene, geistig und körperlich benachteiligte Personen, Prostitution, die Alten, die Waisen, die Kinder. Es gibt so viele Randgruppen. Und auch hier braucht es Menschen, die bereit sind, nach China zu gehen, um unter diesen Randgruppen zu arbeiten. Ich habe euch eine Handvoll Herausforderungen mitgegeben. Nehmt sie mit, betet darüber. Danke.
So, ich war gespannt, wie ich hinter diesem Pult hier auftauche oder abtauche, von der Körpergröße her. Aber ich sehe euch alle. Ich bin der Martin auch und gehöre zur Liebenzeller Mission und möchte euch heute eine Frage stellen, diese Frage, die bei der Yumiko einfach gestellt werden muss. Deshalb gibt es die Yumiko. Wo ist dein Platz in der Sendung Gottes? Wo ist dein Platz in Gottes großer Mission? Ich lese die Bibel nach dieser fortlaufenden Bibellese. Und jetzt gerade hat es begonnen mit dem ersten Buch Mose, Schöpfung. Genial, Gott hat diese Erde wunderbar gemacht. Und es steht immer am Ende eines Schöpfungstages, alles war sehr gut. Prädikat, sehr gut. Bevor wir uns irgendwas kaufen, dann vor einer größeren Anschaffung gehen wir ins Internet. Schauen mal, wie wird dieses Produkt denn bewertet? Und wenn alle sagen, viele sagen super, dann denken wir, okay, können wir zuschlagen, können wir uns drauf einlassen. Alles, was Gott machte, hat das Prädikat sehr gut. Und jetzt kommt diese tragische Sache, dass sich der Mensch von Gott abwendet. Dass der Mensch seinem Schöpfer den Rücken kehrt. Und dem Feind Gottes mehr Gehör schenkt als seinem Schöpfer. Und Gott ist verletzt. Sehr verletzt. Aber er ist nicht verbittert. Er erbarmt sich in Liebe über seine Geschöpfe. Er kickt diesen blauen Planeten jetzt nicht einfach ins All und sagt, seht zu, wo er bleibt ohne mich, sondern er erbarmt sich in Liebe. Er erfindet Weihnachten. Er sendet seinen Sohn. Er opfert Jesus, das Beste, das Liebste, das er hat, und schickt ihn ans Kreuz. Er bestätigt diesen Kreuzestod, dieses Opfer, indem er ihn auferweckt von den Toten. Ostern. Das Zeichen des Sieges. Das ist die Urkunde, das ist das Siegel, das ist der sichtbare Beweis. Jesus ist nicht umsonst gestorben. Alles Böse wurde besiegt. Die Tür zu Gott ist wieder offen, komplett. Wir können Gottes Kinder sein. Genial. Gott hat den Zugang wiederhergestellt. Er hat die Verbindung wiederhergestellt. Er hat es möglich gemacht, dass wir zu Gott wieder Vater sagen dürfen. Und jetzt sagt Jesus Christus zu seiner neuen Familie, und als die sind wir jetzt heute ja auch hier, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wir werden nicht nur Teil der großen Familie Gottes als Gerettete und als Gesegnete und als solche, die mit Gott leben und mit dem guten Hirten unterwegs sind. Nein, wir werden Teil seiner Sendung. Seine Sendung wird unsere Identität. Er sagte, wie mich der Vater gesandt hat, genau so sende ich euch. Jesus sendet uns. Und diese Sendungsworte, die wir in verschiedenen Stellen des Neuen Testamentes entdecken und auch schon im Alten Testament, die gehören zu diesen ganz eindeutigen Aussagen der Bibel. Sie sind die Aufgabenbeschreibung der Gemeinde. Die Sendungsworte Jesu sind die Aufgabenbeschreibung eures Jugendkreises, also Hauskreises, dort wo ihr seid. Es ist eure Identität. Gesandte des Königs Jesus zu sein. Das ist unsere Berufung. Das ist unser Leben. Und deshalb diese Frage, die heute gestellt wird an dich: Wo ist dein Platz in dieser Sendung Jesu? Ich denke, die Antwort dieser Frage beginnt mit einer Frage. Wie weit darf Jesus in dein Leben reinreden? Wie weit darf Jesus deine Träume, deine Pläne umschreiben, beeinflussen? Wie weit darf Jesus deinen Besitz verwalten, gebrauchen, deine Gaben, wie weit darf er sie einsetzen für diese große Sendung Jesu? Wie weit darf er nur absegnen, was du geplant hast? Und wie weit darf er dich, ja, bestimmen? Bestimmen, sodass es in seinen großen Plan passt? Wie weit darf Jesus in dein Leben reinreden? Von dieser Frage, ob du sie zulässt und wie du sie beantwortest, hängt ab, wo du deinen Platz in der Sendung Jesu findest. Wir Deutschen, wir sind bekannt weltweit als die großen Versicherer. Ich selber war auch 14 Jahre in der Mission in Bangladesch. Damals gehörte es noch zu einem der ärmsten Länder dieser Erde. Und in Bangladesch gab es damals einen Fernsehkanal. Und regelmäßig kam dort auch Werbung, alles Mögliche. Aber regelmäßig kam eine ausländische Werbung. Hoffentlich Allianz versichert. Die Deutschen sind weltweit bekannt als die Versicherer. Ja, das machen wir gut. Wir sichern ab. Wir bauen gute Autos. Die sind sicher. Dafür sind sie bekannt. Natürlich auch schnell, aber eben auch sicher. In unserer Mentalität liegt ganz tief drin, wir wollen die Dinge sicher haben. Wir wollen gern versichert sein. Ich denke, deshalb auch sind so wenig Deutsche verglichen mit anderen Nationen weltweit in der Weltmission unterwegs. Wir sind bei dieser Statistik eher Schlusslichter. Ich glaube wirklich, das hat etwas mit dem zu tun, wir möchten alles gern sicher haben. Fang an, Gott alles hinzulegen. Sag, wenn einer meine Pläne umschreiben darf, dann du. Dein Wille ist das Beste, das meinem Leben passieren kann. Und auch wenn es mir schwerfällt, es loszulassen, ich leg's in deine guten Hände. Du hast für mich alles gegeben. Du sollst meine Pläne, meine Träume nicht nur beeinflussen dürfen, du sollst sie umschreiben dürfen. Lass los in den Willen Gottes. Und erst dann, nach der Beantwortung dieser Frage, nach dem Hinlegen des alles, was wir sind und haben, in Gottes Hände, dann kommen diese technischen Fragen. Nach der Rolle: Soll ich gehen? Soll ich eine Ausbildung machen, die mich vorbereitet für diesen Dienst in der Mission? Soll ich mich senden lassen? Soll ich zu dieser Gruppe gehören, die dann geht? Oder soll ich zu der Gruppe gehören, die Aufgaben im Hintergrund hat? Dass ich ein Beter werde, dass von dem, was ich verdiene, ein ganz bestimmter, aber ein ganz kräftiger Teil natürlich in diese Sendung Jesu geht, dass ich unterstütze, dass ich regelmäßig Geld überweise von dem, was ich verdiene, um diese Sendung zu ermöglichen, dass ich Motivator werde für Weltmission, die Themen in meiner Gemeinde anspreche und sie in der Gemeinde zu einem Thema mache. Die Frage nach der Rolle ist eine zweite Frage. Aber sie ist wichtig. Und mein Tipp an dich ist: Rede mit reifen Christen. Mit Leuten, die dich kennen, die deine Gaben kennen, die auch sehen, wo hast du Stärken, Schwächen, wo bist du gut und wo eher nicht so gut. Lass sie mal in dein Leben reinreden und frag sie mal: Was denkst du, ist mein Platz eher im Gehen oder soll ich lieber bleiben? Aber wenn du begabt bist, Jungschar zu machen im Jugendkreis eine Gruppe zu leiten, ein Gespräch zu leiten. Wenn es dir gelingt, auch zu kommunizieren, dann hast du schon mal ganz, ganz viel Grundanlagen von deinem Schöpfer in die Wiege gelegt bekommen. Und dann musst du dir die Frage stellen, ob du nicht gehen solltest. Ich hatte kürzlich ein Gespräch bei mir im Büro mit einem jungen Mann. Er sagte, was soll ich machen? Er ist ein super Jugendkreisleiter, aber er ist auch ein super Handwerker. Er sagte, eigentlich würde ich lieber Geld verdienen und es euch geben. Aber ich habe ihm gesagt, schau doch mal dein Leben an, wo sind denn deine Gaben? Und deine Freundin, die hat ähnliche Gaben wie du. Stell dich dem und bete drum, dass Jesus dir Nein sagt, wenn du nicht gehen sollst. Und dass dir erfahrene Christen Nein raten sollen, wenn du nicht gehen sollst. Geh mal so an die Sache ran. Ich bin gespannt, wie das wird. Dieses Fragen ist ein Prozess. Aber lass Menschen in dein Leben blicken, die dich kennen, die dir raten können. Und bete darüber. Es ist ein Prozess, das Finden dieser Entscheidung. Wo ist mein Platz in der Sendung Jesu? Und informiere dich heute. Viele sind gekommen, haben sich extra heute Zeit genommen, um für dich da zu sein, um mit dir über diese Frage zu reden und zu beten. Und dann möchte ich doch einem Gerücht hier gleich mal den Wind aus den Segeln nehmen. Man sagt heute oft, ja, Deutschland ist ja auch Missionsland geworden. Das stimmt. Und wir werden es immer mehr. Das stimmt. Aber das war auch Israel zur Zeit Jesu. Der Befehl zum Gehen ist nach wie vor relevant. Es braucht heute noch Menschen, die gehen, die sich senden lassen nach Syrien. Wer tröstet dort? Wer ist dort Friedensbringer? Oder in die Länder Afrikas, wo die Schleuserbanden operieren und wo Tausende stranden, weil sie nicht mehr weiterkommen, weil sie eben doch nicht die Kohle haben für das Schiff, das sie übers Mittelmeer nach Europa bringt. Wer geht dorthin? Viele Chinesen leben in Deutschland. Ja, und hier wollen wir ihnen begegnen, mit Jesu Liebe. Aber die allermeisten leben noch in China. Es ist noch wichtig zu gehen. Geht nicht diesem Märchen auf den Leim, dass man jetzt alle Kräfte auf Deutschland fokussieren sollte. Ich behaupte, dass das Israel zur Zeit Jesu und zur Zeit des Apostel Paulus ähnlich multikulturell war wie unser Land heute. Da waren Römer. Da waren viele Ausländer, jedes Pfingsten kamen sie. Da waren Araber. Da waren Leute aus aller Herren Welt, aus aller Herren Länder. Israel gehörte zum römischen Weltreich. Das war Multikulti, die Grenzen waren offen. Da hat man gehandelt. Und Jesus sagte, geht, bleibt nicht sitzen. Obwohl die Ausländer auch zu ihm kamen und dort waren, geht. Ich wünsche uns, dass wir als Christen, ich wünsche dir ganz persönlich, dass du als Christ, als Nachfolger Jesu, Teil der Sendung Jesu bist. Dass sie die Identität deines Lebens ausmacht. Und dass du dir diese Frage stellst, wie weit darf Jesus reinreden? Und dann frage nach der Rolle. Und dann informiere dich. Und dann sei bereit, bete offen, gib Jesus alles. Sein Wille ist das Beste, was deinem Leben passieren kann.
Vielen Dank, Martin, auch. Chinas Millionen, ein Mann geht los. 150 Jahre China-Inland-Mission, was passiert bei dir? Das ist das Thema, dem wir uns heute Morgen stellen. Und jetzt haben wir lange gesessen und lange zugehört. Und jetzt ist es Zeit, was zu tun. Und wir können was tun, wir haben noch die Zeit dafür. Wir wollen miteinander beten. Wir wollen nicht irgendwann was tun, sondern gleich. Und das beginnt immer mit Gebet. Und ich lade euch ein, aufzustehen, zu viert, zu fünf zusammenzustehen, miteinander zu beten für das, was ihr gehört habt. Für das Beispiel von Hudson Taylor, vielleicht braucht ihr Glauben, vielleicht braucht ihr Mut. Betet für euch selber. Betet für China. Wir haben von Manfred Göttmann diese Hand bekommen. Das waren die chinesischen Volksgruppen, das waren die Hochhäuser, das waren die Intellektuellen, das waren die Nachbarn und das waren die Außenseiter. Betet dafür. Und dann stellt Gott auch im Gebet die Frage, Herr, was soll ich tun? Hier bin ich, sende mich. Es ist immer gut, das auch mal auszudrücken, zu formulieren. Herr, hier bin ich, sende mich. Ich lade euch ein, das zu tun. Steht auf, jetzt gleich, dreht euch zueinander, betet und ich schließe das dann von hier vorne ab. Danke, Jesus. Danke, dass du liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du jeden Menschen auf dieser Welt liebst. Aber viele wissen es nicht. Sie mühen sich ab, ein Leben zu leben, in dem sie vor ihrem Gewissen bestehen können. Sie sind oft gefangen in einem Weltbild, in dem das Seelenheil von ihren guten Bemühungen und ihren Anstrengungen abhängt. Wir kennen dich, Herr. Wir wissen, wie gut es tut, wenn einem vergeben ist. Für uns ist es alltäglich. Jesus, gebrauche mich, damit dein Evangelium zu den Menschen Asiens kommt. Ich will mich einklinken. Jesus, hier bin ich, sende mich. Amen.